möchte jetzt in den zweiten Teil unseres Seminars, das Herz Krishna, hineingehen. Ist es, ja, es soll nur so dezent an sein, also so, dass man nicht so laut sprechen muss und trotzdem gehört werden kann. Das ist die Idee. Diesen Teil des Seminars wird unterbrochen werden mit einer kleinen Yoga-Einstimmung. Wir haben eben Sita Devi Hilfe in Anspruch genommen, um uns tief zu versenken in die Tiefen eben unseres Geistes. Ein bisschen später werden wir die Hilfe von Mike in Anspruch nehmen oder Arjuna in Anspruch nehmen, der uns wie der Krieger Arjuna in ein Feld geführt hat, in das Feld der praktischen Yoga-Ausübung führt, sodass wir energetisch und aufnahmekräftig dieses Seminar erleben können. Er wird nur heute da sein können, er ist extra gekommen, um eben den Tag mit uns zu verbringen und uns auch eben ein bisschen helfen kann, zu helfen, dass unser Prana fließt, sodass wir gut hören. Denn wir brauchen Aufmerksamkeit, um durch dieses Seminar zu kommen. In unserer Vaishnava-Tradition gibt es den Begriff Seva. Seva heißt auf einer Ebene Dienst, aber auf einer anderen Ebene, erklärt Prabhupada, heißt es in die Nähe kommen von. Wir werden in diesem Seminar hauptsächlich den Shravanam und Kirtanam Seva tun, das Hören über Krishna und das Chant von Krishnas Herrlichkeiten. Das soll man als Dienst tun. Ihr sitzt hier nicht, um euch berieseln zu lassen und euch von einem eifrigen Seminargeber vielleicht eine Art von Unterhaltung geben zu lassen. Nein, ihr sitzt da, um Seva zu machen, Dienst zu tun und durch diesen Dienst in die Nähe von Krishna zu kommen. Srila Prabhupada hat dieses Konzept in seinem Vorwort, im Krishna-Buch, im 7. Kapitel erwähnt. Hören, sagt er, ist eine Gelegenheit, Gemeinschaft zu pflegen mit dem Herrn. Über seine Aktivitäten zu hören, heißt es, eine Evolution im Inneren zu machen. Eine Evolution, die uns zur transzendentalen Natur führt. Einfach nur durchs Hören. Das Hören ist gleichsam praktisch wie eine Art Lift, die euch von unten nach oben bringt oder vom materiellen Bewusstsein ins spirituelle Bewusstsein. Prabhupada sagt, die bedingte Seele hat die natürliche Neigung, über andere bedingten Seelen zu hören, indem sie Romane liest, Dramas und so weiter. Diese Neigung, etwas über jemand anderes zu hören, kann man nutzen, indem man über die Spiele des Herrn hört. Dann kann man augenblicklich eine Evolution machen, eine Evolution hin zu der eigenen transzendentalen Natur. Krishna-Spiele sind ja nicht nur schön, sie sind auch sehr angenehm für den Geist. So in dem Seminar des Herz Krishnas werden wir viel von Krishnas Eigenschaften hören, die dann illustriert werden durch Krishnas verschiedene Aktivitäten, die er im Austausch mit seinen Devotees ausübt. Und ich möchte euch inspirieren, dieses Seminar als eine Art Evolution für euch zu nutzen, indem ihr mitdenkt, vielleicht auch mitmeditiert, wie wir es eben ein bisschen vorgestellt haben, um auf diese Art und Weise eben das Herz in einen Lift zu befördern. Unser Herz muss in einen Lift rein. nicht protestieren, ich drücke auf den richtigen Knopf, dann müssen wir in die spirituelle Dimension. Das ist sehr wichtig. Bei diesem Seminar werden wir für kurze Zeit das große Kaufhaus unserer materiellen Gedanken schließen und unser Herz öffnen für Krishnas Pastimes. Mach den Bereich deines Geistes zu und öffne dein Herz. Das ist eine Devise, die wir brauchen. Nachdem wir das gesagt haben und hoffentlich niemanden verschreckt haben, möchte ich einen Vers euch vorlesen, der so ein bisschen Krishnas transzendentalen Spiele verherrlicht. Dieser Vers ist sehr, sehr schön und sehr, sehr nice. Gunatmanaste pi gunan vimatum hitavatirnasya kaishiresya kalena yaiva vimita sukalpe upangshavake mihikadyupasha. Es mag eine Zeit kommen, wo Philosophen oder Wissenschaftler in der Lage sind, die Atome zu zählen, aus denen sich die Erde zusammensetzt. Es mag eine Zeit kommen, wo sie in der Lage sind, die Schneepartikelchen zu zählen. Oder vielleicht werden sie in der Lage sein, die Moleküle zu zählen, die von der Sonne kommen, von den Sternen und von anderen Leuchtkörpern. Aber es wird niemals einen gelehrten Menschen geben, der in der Lage ist, die unbegrenzt vielen transzendentalen Eigenschaften von dir, o Krishna, zu zählen. Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes und du bist herabgekommen, hier mitten unter uns, auf die Erdoberfläche, um uns zu nutzen. Krishna ist herabgekommen und hat in seinen zahlreichen Spielen viele Eigenschaften manifestiert. Eigenschaften, die uns helfen sollen, eine Anziehung zu ihm zu entwickeln. Nun, es gibt, wir fühlen uns zu bestimmten Dingen angezogen. Ich zum Beispiel in meiner Jugend, muss es immer wieder sagen, war wahnsinnig angezogen zu Mick Jagger, weil der so schön unverfroren war und sich über die Regeln, die ihm die Gesetze gegeben hat, haben, so schön hinweggesetzt hat. Das war damals für mich wichtig, um einen Protest an der Gesellschaft kundzutun. Und so war ich von dieser Unverfrorenheit angezogen. Jemand anderes mag angezogen sein zu dem Klavierspiel von Mozart, weil es so schön romantisch war und in den Geist hinein entführt hat. Ein anderer mag angezogen sein, gewesen sein zu einem starken Boxer, der Weltmeister im K.O.-Schlagen war. Jeder von uns ist je nach seiner Befindlichkeit zu bestimmten Eigenschaften angezogen. Nun, damit, weil Krishna uns alle anziehen will, das heißt, alle Lebewesen unter allen, auf allen Bewusstseinsebenen, selbst die Tiere und selbst die Menschen, die gerade sozusagen von dort die menschliche Lebensform erreicht haben und noch nicht so viel Evolution in ihrem Bewusstsein vollzogen haben. Also um alle, ganz gleich wen anzuziehen, zeigt Krishna unbegrenzt viele Eigenschaften. Wir werden manche Eigenschaften hören, wie zum Beispiel über Krishnas Stärke, damit fange ich an. Und da werden vielleicht 5 oder 10% sagen, juhu, und Krishna zujubeln. Dann werden wir eine andere Eigenschaft haben, wo mehr die anderen sagen, zum Beispiel, das ist schön an Krishna, er ist ein Sprachkünstler zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass Gauranga, der deutsche Literatur studiert hat, da sagt, das ist meine Eigenschaft, zu der ich mich angezogen fühle. Wir können haben vielleicht mitfühlende Menschen, die Krankenschwestern sind. Wir haben eine Hebamme bei uns und eine Medizinerin. Die werden sagen, uns interessiert mehr, wie Krishna mitfühlend ist, denn das braucht man. Oder meine Eigenschaft im Augenblick, die ich sehr bewundere, ist Glück. Ich komme gerade aus einer schwierigen Phase heraus und bin noch nicht ganz draußen. Also mich interessiert, wie Krishna glücklich ist. Einfach, dass Krishna glücklich ist, finde ich toll. Und jemand mag alt sein zu diesem Zustand oder älter sein und er will hören, wie Krishna Navayoganam ist, immer frisch. So hat Krishna also die Bandbreite von allen Eigenschaften, mit denen er uns erreichen möchte und mit denen er uns abholen will aus unserer jeweiligen Befindlichkeit. Nachdem ich das gesagt habe, möchte ich in die Definition von Krishnas Eigenschaften hineinkommen. Aber ich möchte euch zunächst einmal bitten, euer Herz ein bisschen zu öffnen, indem ihr Zweierteams bildet und darüber spricht, denn dann werde ich euch mehr erreichen können. Das ist eine kleine Übung für fünf Minuten. So. Was ist für mich das Attraktivste am Krishna-Bewusstsein? Während ihr spricht miteinander, ist es so, dass der eine erstmal erzählt und der andere einfach nur der Zuhörer ist und ganz, ganz genau zuhört und nicht mit Ablenkungsmanövern den anderen abbringt. Wir hatten so ein Seminar gehabt, wo es ums empathische Zuhören geht. Und wir sollten den Unterschied lernen zwischen sehr, sehr aufmerksamen Zuhören, durch das man den Sprecher ermutigt, tiefer zu gehen, und einem abgelenkten Zuhören. Ich weiß noch, als das war, machte ich dann meine Tai-Chi-Übung, wenn der andere versuchte, zu mir zu sprechen. er musste also lachen, ich auch. Also wir konnten also uns nicht groß auf das Thema konzentrieren. Wenn man dagegen aufmerksam zuhört, vielleicht noch Töne macht, die und so, dann kann der andere tiefer gehen. So, wenn ihr ganz kurz bitte euch zu zweit hinsetzt. Wenn jetzt einer nicht im Krishna-Bewusstsein drin ist, kannst du das übersetzen für dich. Was ist für mich das Attraktivste am spirituellen Leben? Nicht? Das kannst du auch tun. Denn wir haben nicht nur Gäste, die direkt den Pfad des Krishna-Bewusstseins praktizieren. Dann kann man das so anders sagen. Es geht darum, dass man versucht, tief zu gehen. Wir werden um einen starken Auftakt für diesen Teil des Seminars nehmen, Krishnas fünfte Eigenschaft, Balian, besprechen. Balian heißt, Krishna ist stark. Srila Rupa Goswami definiert Stärke. Er sagt, wenn eine Person angefüllt ist mit machtvoller, vitaler Energie, so nennt man diese Person stark. Also es gibt machtvolle, vitale Energie. Unter den sechs Eigenschaften von Krishnas oder sechs Füllen, die ihn als Bhagavan und die höchste Persönlichkeit Gottes herausheben, ist Stärke eine. Doch Krishnas Stärke, das ist sehr wichtig, ist völlig anders als die Stärke eines gewöhnlichen Menschen, die sich an Muskel oder vielleicht an mystischen Kräften festmacht. Prabhupada sagte einmal über diesen fundamentalen Unterschied zwischen materieller und spiritueller Stärke etwas, indem er ein Bild uns gab, das Bild von Atlas, der irgendwo bei Gibraltar sein soll und auf seinem Nacken die damals zivilisierte Welt trägt. Die Griechen malten dieses Bild von einem machtvollen Unterstützer, der die hellenistische Welt damals trug. Aber Prabhupada hat von diesem Bild, sagen wir mal, das Bild ein bisschen erweitert. Er hat gesagt, manchmal sehen wir ein Bild von Atlas, wie er gerade den Erdplaneten auf seinen Schultern trägt. Er sieht schon ziemlich müde aus, weil er diesen riesigen Globus auf den Schultern hat. Solch ein Bild kann man nicht anwenden in Bezug auf Krishna, der das gesamte geschöpfene Universum erhält und trägt. Mit anderen Worten, Krishna Stärke ist eine Stärke, die ohne Bemühung, ohne Anstrengung, ohne Krampf, hätte ich fast gesagt, aus ihm herausfließt. Trotzdem hat Brahma, der machtvolle Schöpfer des Universums, der Krishna einmal beobachte, sagen wir mal, über diese außergewöhnliche Stärke von Krishna etwas gesagt. Brahma hatte gesehen, wie Krishna erschienen war und mit seinen Kuhhirtenjungen im Wald spielte, hatte die Szene, die wir eben besprochen haben, verfolgt. Und er kam dann, während er von seinem übersichtlichen Planeten aus Krishnas Lila verfolgte, zu dem Zeitpunkt, wo Krishna mit seinen Kuhhirtenjungen auf dem Ufer der Yamuna, am Ufer der Yamuna saß und sie ihre Lunchpakete auspackte. Brahma schaute zu, was gibt's denn bei denen? Und plötzlich sah er eine Szene, die ihn total verblüffte. Er sah nämlich, wie Krishna einem Freund sagte, er solle mal ganz schnell nach rechts gucken, da sei gerade ein besonderer Vogel aus dem Gebüsch gekommen. Und als er nach rechts schaute, sah er, wie Krishna, von dem einige sagten, er sei Gott und derjenige, der die vedischen Prinzipien instand setzte, er sah, wie diese Person sich rüberlehnte und von dem Muchi-Teller, dem unsauberen Teller seines Freundes, sich ein Leckerbissen wegnahm und den verspeiste. Da sagte er, der kennt ja nicht mal die ersten vedischen Sauberkeitsregeln. Das soll Gott sein. Und ich werde jetzt mal was tun, um mich zu vergewissern, dass er das nicht ist. Ich werde ihn mal auf eine Probe stellen. Und so arrangierte er es, dass die Kühe so langsam sich von Krishna entfernten und in den Wald gingen und gleich darauf Krishna aufstand, um seine Freunde ruhig weiter essen zu lassen und nach den Kühen schaute. Das war der Moment, den Brahma sein Kidnap-Plan gebrauchen konnte. Er swoopte herunter und entführte all die Kuhhirtenjungen, die er vorher in einen mystischen Schlummer setzte und brachte sie weit entlegen in einem Ort des Universums in den Schlaf hinein. Ich will das nicht so ausführlich erzählen, weil viele das kennen und es mir auf einen bestimmten Punkt herauskam, also darauf ankommt. Er kam dann zurück und als er zurückkehrte, sah er zuerst, dass all die gestohlenen Kuhhirtenjungen noch voll und ganz da waren. Was er dann auch noch sah, ist, wie sich plötzlich all diese Kuhhirtenjungen, die er gestohlen hatte, umwandelten in vierhändigen Vishnus, womit er klar wusste, dass sich Krishna erweitert hatte in die Entführten. Und so sah er, dass Krishna also da ein paar, also das waren ja Millionen von Jivas, die mit Krishna im Lila drin sind, vielleicht Milliarden von Lilas, unzählbar viele Jivas, die da mit ihm zusammen waren, in dem transzendentalen Spiel, dass Krishna sich in all die erweitert hatte. Ohne Bemühung, ohne jetzt irgendwo in der Ecke schnaufend zu sitzen und intensive Yoga-Anstrengungen zu machen. Das war für Krishna spielerisch leicht. Und so sagte Brahma. Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen deinem Körper und meinem, o Krishna. Es ist mir nicht in der möglich, die Kraft, die aus deinem Wesen, aus deinem Körper hervorströmt, zu ermessen. Auf der einen Seite ist Krishnas Körper so delikat und zart, dass schon ein kleines Blatt, was auf seine Haut fällt, einen kleinen Eindruck dort verlässt. Auf der anderen Seite wird Krishnas delikater Körper wie Eisen, wenn es darum geht, Dämonen zu töten. Wenn er die Dämonen, also Keshi zum Beispiel, tötet, wird er Mr. Eisenfaust und stößt eine glühende Eisenfaust in den Dämonen, in einen gewaltigen Dämonenrachen hinein und tötet ihn so. Krishnas Stärke wird im Krishna-Buch besonders hervorgehoben, als er den Umweltverschmutzer, hätte ich fast gesagt, das ist aber jetzt zu sehr aus unserer Perspektive gesehen, als er Kalia, den fürchterlichen Schlangendämon, tötete. Kalia hatte sich einen Nebenarm der Yamuna gesucht und dort sein Gift, das Königreich, errichtet. Wenn auch nur ein kleiner Vogel über diesen Giftsee hinwegflog, wurde er von den Dünsten dermaßen berauscht, dass er runterfiel und sein Leben aushauchte. Kalia lebte dort, kannte die mystische Kunst, Schlösser in Wasser zu bauen, und hatte dort ein unterirdisches Wasserschloss für sich errichtet. Ganz aus Wasser, heißt es. Muss irgendwie mit Strudeln und mit, also mystisch gewesen sein. Und zu dem Zeitpunkt, als Krishna dort ankam, war er gerade in der Yamuna. Und die Kuhhirtenjungen, die mit Krishna waren, sahen die Yamuna super, liefen mit ihren Kühen auf die Yamuna zu und tranken das giftige Wasser. So wie das Gift über ihre Kehle nach innen ging, wurden sie besinnungslos und verloren ihr Bewusstsein. Krishna sah seine Freunde und machte das, was nur Gott machen kann. Das ist ein Beweis für seine Stärke. Er schaute einfach mit dem Blick über all die Kuhhirtenjungen einmal so rum, und sofort, wie sie von dem Blick des Herrn erfasst wurden, erwachten sie zu frischem Leben. Dann gürtete Krishna sein Gürtel. Aber vorher sagte eine der Kuhhirtenjungen: Lass uns noch mal spielen. Und sie fingen plötzlich an, mit Ballen zu spielen. Krishna war wieder plötzlich nur am Spielen mit seinen Kuhhirtenjungen, als wäre gar nichts Göttliches gewesen. Bis irgendeiner den Ball nahm, ganz weit ausholte. Alle liefen schon los, aber der Ball segelte so weit, dass er in die Yamuna fiel. Da sagte Krishna: Ich hole ihn zurück, und gürtete nochmal den Gürtel, ging auf den Baum und sprang mit einem gewaltigen Satz in die Giftbrühe hinein. Ich lese euch mal aus dem Krishna-Buch vor. Als Krishna in die Yamuna sprang, wollte er mit Kalia, dem Dämon, kämpfen. Der Fluss überfloss sogleich all die Ufereingrenzung, als wäre etwas Gewaltiges, Großes hereingefallen. Diese außerordentliche Kraft Krishnas ist nicht ungewöhnlich, denn er ist ja das Reservoir aller Kraft. Und dann planschte Krishna in der Giftbrühe herum, was natürlich den Dämon Kalia fürchterlich agitierte. Er kam mit seinen 1000 Köpfen aus der Tiefe herausgeschossen und wollte mit Krishna töten. Er schnellte sich über Krishna, der ihn anlächelte dabei, umhüllte ihn mit seinem Schlangenleibern und fing an, ihn zu würgen. Und Krishna ließ das ruhig geschehen, denn er liebt ein gewisses Drama in seinen Lilas. Die Kuhhirtenjungen schauten ihm zu und sorgten sich unglaublich. Und inzwischen waren auch die Einwohner von Vrindavan eingetroffen und sorgten sich ebenfalls. Mutter Yashoda und Nanda Maharaj wollten in die Giftbrühe herein und Krishna retten, aber Balaram hinderte sie und sagte, ihr verkennt Krishna. Der macht jetzt nur ein bisschen Drama, gleich geht es richtig los. Er geht ans Ufer und holt euch die besten Schauplätze. Also das sagte er nicht, er hielt sie ab. Und dann plötzlich kam Krishna dazu, seinen Körper zu erweitern und zu erweitern, sodass er den Würgegriff der Schlange löste. Die Schlangenarme schleuderten weg. Und Krishna schwamm einfach um Kalia herum. Kalia versuchte ihn zu kriegen, indem er ganz schnell durch das Wasser schoss. Krishna schoss aber immer eine Armbreit schneller vor ihm. Und schließlich, als der Kalia ein bisschen müde war, nahm Krishna sich die Kalia-Schlange beim Kopf, zog eines der Köpfe runter, sprang rauf und fing an, zu tanzen, spielerisch zu tanzen. Die Halbgötter, die immer für jede Art von Musik zu haben sind, ließen sich nicht erst einladen. Sie brachten sofort ihre Tablas und ihre Vinas und Wind- und Saiteninstrumente und machten die passende Musik dazu. Und Krishna tanzte denn, indem er sorgsam darauf achtete, wenn immer ein Schlangenkopf kam, um ihn ins Bein zu beißen. Dann schnellte er auf den und tanzte dort und war total vertieft in seinen transzendentalen Tanz. Kalia wurde durch die stapfenden Füße des Herrn jedoch nicht irgendwie geschmeichelt. Diese Füße waren, die als Tanzfüße sich graziös bewegten, waren für ihn wie die allerschwersten Vorschlaghammern. Die langsam die Arroganz aus ihm herausklopften. Die Wut, das Gift, all das verließ durch die glücksverheißende Berührung mit Krishnas Lotusfüßen, den sündigen Leib des Dämons. In der Zwischenzeit kam die Schlangen von Frauen von Kalia herbei und beteten, dass Krishna ihren Ehemann noch irgendwie verschonte. Und weil Krishna im Herzen immer seine Devotis trägt, hat er sich vorgenommen, die Gebete zu erhören. Weil Kalia das große Glück hatte, dass seine Frauen Devotis von Krishna waren, hörte sich Krishna die Fürbittgebete von den Frauen an und beschloss, dem Kalia die größte Segnung zu erweisen, ihn zu seinem Devotee zu machen. Nur durch die Berührung mit seinen Lotusfüßen. Nachdem Krishna dann dieses Spiel beendet hatte, brachte Kalia und seine Frau ihn auf die Insel in der Yamuna hinein und machten eine Arati und schmückten den Körper des Herrn. Als Krishna getanzt hatte, hatte er, das, ohne dass es jemand gesehen hatte, seinen Kustuba-Juwel von seiner Brust, ein Juwel, der ihn immer begleitet, gleiten lassen und durch seine Kraft in die Schatztruhe von Kalia gleiten lassen. So, als dann Kalia Krishna begünstigte oder beschmückte, kam er zu seiner Schatzkammer und wollte alles rausräumen und sah dieses strahlende Kustuba-Juwel und dachte, boah, das ist ja das beste Juwel. Wusste ich gar nicht, dass ich sowas habe. Und nahm dann dieses Juwel, um es Krishna zu geben. Und Krishna lächelte weise, denn es war ja sein Wunsch, dass Kalia ihm etwas sehr, sehr Wertvolles, nämlich das Kustuba-Juwel gab. Sein eigenes ewiges Juwel. Gnade, Krishnas Gunst. Nachdem er fertig war, mit der die Puja fertig war, sagte Kalia Folgendes. Ich bin jetzt ja ein Gottbruder von Garuda. Garuda ist der ewige Träger von Vishnu. Und ich kann dich auch tragen. Ich bin auch stark. Wenn du mich mal brauchst, ruf mich. Krishna merkte sich das sehr wohl. Und ging dann zurück. Vishwana Chakravarti Thakur sagte, als Krishna in die Yamuna ging, um von der Insel, wo er verehrt worden war, zurück zu den Bewohnern von Vrindavan zu gehen, sah, dass unter der Yamuna-Oberfläche tausende von Schlangen waren. Es waren nämlich die Diener von Kalia. Und sie beteten, wir wollen dir auch nicht. Zu Deutsch, wir wollen dir auch dienen. Und so sagte Krishna gut dann, stieg in die Yamuna hinein und ging über die Köpfe der Diener ganz langsam und ruhig über das Yamuna-Wasser hinweg zu seinen Geweihten auf der anderen Seite. Das hat Stier. Er schwamm also nicht drüber. Denn sonst wäre ja alles nass geworden, was gerade die ganzen Juwelen, die neuen Kleider, die ihm gegeben waren von dem Dämonenkönig, der jetzt ein Devotee geworden ist. Später dann, in einem anderen Zeitalter, erinnerte sich Krishna an an seine Unterhaltung mit Kalia, der ihm angeboten hatte, sein Träger zu werden. Und als er einmal nach Mathura ging, um Kamsa dort zu stellen, einen anderen Dämonenfürsten, dachte er vorher an Kalia. Kalia erschien, war eine unglaublich große Schlange. Eine seiner Schlangenleiber erfüllte leicht diesen Raum, wird also bis zum Gästehaus gewesen sein und mit tausenden von Köpfen, sieht schon toll aus. Krishna sagt, ich muss mal schnell nach Mathura. Ich wollte eigentlich auf die Reise, das wird Kamsa sehr interessieren, mich so kommen zu sehen. Nicht? Und so ist Krishna dann auf die Schlange gestiegen und hat sich von der Schlange nach Mathura bringen lassen. Das sollte man mal filmen. Also das sieht wirklich gut aus. Krishna kommt da mit diesem Monster geritten Mathura hinein. Das ist sehr schön. Hare Krishna. Das sind ein paar kleine Hinweise auf Krishnas Stärke. Ich möchte jetzt etwas das auf uns ein bisschen beziehen. In dieser Welt brauchen wir manchmal Unterstützung. Unterstützung nicht von einem Schwachen, sondern Unterstützung von einem Starken. Denn uns mangelt es an Stärke. Manche von uns wünschen sich zum Beispiel, ihren Geist ein bisschen zu kontrollieren. Aber der Geist scheint stärker zu sein, als die eigenen Bemühungen, ihn irgendwo in die richtige Richtung zu bringen. Manche von uns wünschen sich vielleicht ein bisschen entsagter zu sein und nicht so sehr unseren Sinnen untertan. Aber die Sinne ziehen uns manchmal dorthin, wo nicht wir hingehen wollen, sondern wohin sie unsere Reise führen. Manchmal wollen wir vielleicht über die schlechten Einflüsse, die aus der Tamagun kommen, siegreich sein. Aber diese Einflüsse kontrollieren uns immer. Es ist sogar so, dass manchmal unsere drei Kräfte, die wir alle als bedingte Seelen haben, nicht zu funktionieren scheinen und wir schwach vor uns hin drömeln. Ich glaube, das Wort sagte, Chandavali kann mich wahrscheinlich als einzige von euch verstehen, das Drömeln. Es gibt drei Kräfte, die die bedingte Seele hat. Das ist die Icha-Shakti. Wünschen. Ja. Icha, ja. K. Kriya, Shakti immer. Das ist das Tun. Und Kriya, ja. Jnana Shakti. Shakti, S steht für Shakti, ja. Erkennen. Zu wünschen, zu handeln und zu erkennen. Das sind drei Kräfte, die die bedingte Seele hat. Aber sehr oft ist es so, dass diese Kräfte dermaßen kontrolliert werden, sodass wir nicht mal das Richtige wünschen. Wir können nicht das richtige Handeln, die richtigen Handlungen antun. Und mit unserer Erkenntnis ist es ganz klein gestrickt. Wir brauchen zu diesem Zeitpunkt Stärke. Stärke, um uns zum Leben zu bringen und unsere Icha Shakti zu beleben, unsere Kriya Shakti zu beleben und unsere Jnana Shakti zu beleben. Deswegen ist es so wichtig, dass ein Devotee weiß, wie und auch wann er sich an Krishna wenden kann. Wann? Immer. Und wie? Darüber werden wir viel noch sprechen. Es geht ja darum, wie können wir unsere Anhaftung an Krishna vergrößern. Aber eins ist ganz sicher, so wie die Krishna-Sonne in unseren Geist hinein, in unsere Wünschen hineinkommt, in unser Handeln hineinkommt und in unser Erkennen, können wir ein neues, ein spirituell orientiertes Leben führen. Ohne dass Krishna mit seiner Kraft in unsere kleine Kraft hineinkommt, werden wir auf der materiellen Ebene bleiben. Erst dann, wenn Krishna in unsere Wünsche hineinkommt, in unser Tun und in unser Erkennen, können wir den Pfad des spirituellen Lebens richtig bestreiten. Deswegen sagt Krishna in der Gita, Balang Balavatang Chaham, ich bin die Kraft. Als Devotees von Krishna ist es für uns wichtig, dass wir mit dieser spirituellen Kraft ausgestattet sind. Ihr wisst, der Devotee der Sita, die entführte Sita im Königreich des Dämonenfürsten Ravana besuchte, dieser Devotee hatte eine unglaubliche Kraft. Sita, die ewige Beigesellten von Lord Ramachandra, war damals von Ravana entführt worden und er hätte sich am liebsten sofort über sie hergemacht, doch über ihn war ein Fluch, der ihm besagte, dass er niemals eine Frau mit Gewalt nehmen könnte. So hat er Sita 3 Monate gegeben und gesagt, wenn du nach 3 Monaten nicht meinen Wünschen willfähig bist, dann werde ich dich von meinen Köchen zerstückeln lassen und zum Frühstück essen. Also das ist nicht wirkliche Liebe. Nicht? So, Sita wurde in einem Garten bewacht von bewaffneten Kriegerinnen und konnte nicht entkommen. In dieser Zeit ist Hanuman, der Diener Ramas, über den Ozean gekommen und hat Sita getroffen. Zuerst hat er sich zu erkennen gegeben, indem er einen Ring von Rama Sita zeigte, sagte, ich bin der Bote Ramas, hier bringe ich dir den Ring, sieh, du kannst in mich vertrauen. Und dann hat er gesagt, Mutter Sita, steige doch auf meinen Rücken, ich bringe dich über den Ozean zu Rama. Sita sagte, das sieht nicht gut aus für eine verheiratete Frau, wenn sie mit einem anderen Mann zurückkommt. Nur Rama soll mich retten. Hanuman verstand das wollte dann zu Rama zurückkehren, aber vorher wollte er noch ein Ausrufezeichen setzen in das Dämonenvolk von Ravana. Und so stellte er sich vor den Garten hin und brüllte ganz laut: Hier ist der Diener Ramas! Woraufhin Bewaffnete zu ihm kam und er sich mit den Bewaffneten ein Gefecht lieferte. Er kämpfte dermaßen machtvoll, dass Ravana schließlich gezwungen war, ein kleines Heer zu schicken. Und auch das besiegte Hanuman. Einfach nur mit einer Eisenstange, die er da fand. Prabhupada schreibt über diese Kraft, diese außergewöhnliche Kraft, die die Devotis bekommen können von Krishna, etwas. Etwas, was sehr wichtig sein wird für unseren spirituellen Fortschritt. Er sagt, es gibt zwei Arten von Kraft. Daiva und Purushakara. Daiva heißt göttlich. Und Purushakara, Purusha heißt der Mensch. Und Kara heißt tun, was also Menschen möglich ist. So, wenn ein Prabhupada sagt, also there are two kinds of strength, Daiva und Purushakara. Daiva bezieht sich auf die Kraft, die man von der Transzendenz bekommt. Und Purushakara bezieht sich auf die Kraft, die man durch die eigene Intelligenz und die eigene Macht zusammensammelt. Transzendentale Kraft ist immer der Kraft der Materialisten überlegen. Man muss sich abhängig machen von der Barmherzigkeit des höchsten Herrn und kämpfen mit spiritueller Kraft. Man macht nicht moderne Waffen gebrauchen. Krishna unterwies Arjuna: Denke an mich und kämpfe. Wir sollten nach unseren besten Möglichkeiten uns bemühen. Aber was den Sieg betrifft, müssen wir uns abhängig machen von der Barmherzigkeit der Persönlichkeit Gottes. Also wenn wir in Kontakt sind mit Daiva, mit der spirituellen Energie des Herrn, wird unsere Purusha-Kara-Kraft, das, was wir an Intelligenz, das schreibt man ja mal groß, Intelligenz, ach, das ist, wenn man Sekretäre hat, dann verlernt man das Schreiben. Intelligenz, das ist schlimm, wie ich sage. Und die Kraft. Nicht, das wird dann ermächtigt, sodass wir plötzlich sehen, dass die richtigen Wünsche da sind, dass die richtigen Handlungen da sind, und dass wir zu der richtigen Erkenntnis kommen. Wenn wir aber nicht von diesem Daiva-Faktor ermächtigt werden, diesen schönen Krishna-Faktor, dann werden wir das Falsche wünschen, wir werden uns verstricken in der materiellen Welt, das Falsche tun und auch die falschen Erkenntnisse haben. Jeder denkt ja, mein Standpunkt ist der beste, ich will ja nur das Beste und das, wenn man das wissenschaftlich untersucht, was ich jetzt für richtig halte, muss man zur Kenntnis kommen, dass zumindest für mich das die einzig richtige Möglichkeit jetzt ist. Aber sehr oft täuschen wir uns da. Du hast Daiva-Kraft, wenn dein Herz erfüllt ist mit Krishna, dann wirst du das Richtige wünschen, das Richtige tun und das Richtige erkennen. Aber wenn du nicht erstmal Krishna in dein Herz hineintust, sprechen zwar über das Herz Krishnas, aber wir sind jetzt schon beim Devotee, wenn du nicht Krishna in dein Herz hineintust, werden deine Wünsche, dein Tun und deine Erkenntnisse sich allesamt in der materiellen Welt belassen. Hare Krishna. Das ist die erste von Krishnas Eigenschaften, Krishnas Stärke. Ich möchte sehen, ob dazu einige Fragen sind. Wir werden noch wir werden hier eine kurze Fragezeit reintun und dann werden wir die nächste Eigenschaft gehen mit einem Lied. Wenn wir merken, dass Freunde vielleicht nicht so verbunden sind und nicht das Richtige tun, wie können wir ihnen dann helfen? Indem wir auf sie zutreten und sie versuchen, von außen zu einem anderen Handeln oder einer anderen Perspektive bewegen? Oder sollen wir warten, bis sie uns einladen und zu uns kommen? Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, kommt zum Teil zu einem Devoti, der ihn vergessen hat und der ihn nicht einlädt, zu ihm zu kommen. Shri Krishna vergisst nämlich niemals den Dienst, der ein Devoti ihm geleistet hat und hält das immer in seinem Herzen fest und wird also den Devoti immer helfen, auch wenn der Devoti ihn zeitweilig einmal vergessen wird. Krishna wird ihm zum Beispiel helfen, indem er die Umstände im Leben des Devotis so arrangiert, dass er auf etwas stößt. Yasyaham anugrinami, sagt es im Bhagavatam. Krishna wird also eingreifen und involviert sein im Leben des Devotis und ihn und den Devoti korrigieren. Wir sind aber nicht Krishna. Wenn wir eingreifen in das Leben eines Menschen, ohne von ihm eingeladen zu werden, mögen wir auf noch größeren Widerstand treten, den wir nicht durchbrechen können. Es ist im Allgemeinen so, dass man erst dann helfen kann, wenn um diese Hilfe gebeten ist, wenn wir eingeladen sind. Ganz starke spirituelle Persönlichkeiten können manchmal in das Leben von von Mitmenschen eingreifen, ohne eingeladen zu werden. Aber das sollten wir uns nicht so ohne weiteres zutrauen. Besser wir warten, bis wir eingeladen werden. Das ist meine Erfahrung. Eine schmerzliche Erfahrung. Wie manche von euch wissen, keine Angst, ich verschwinde nicht, ich mache nur das Fenster auf. Wie manche von euch wissen, habe ich einen etwas schwierigen Service auszuüben, indem ich versuche, Menschen zu helfen in ihrem spirituellen Leben. Und ich merke immer wieder, dass für den Westler das Prinzip einer spirituellen Autorität wie eine Fischgräte ist, die er nicht runterschlucken kann und will. Also man muss eingeladen werden. Das ist sehr, sehr, das ist meine Verwirklichung. Meine Ebene. Man kann nicht Autorität nehmen, auch nicht die Autorität, die dir ein Freund vielleicht gibt, sagt, du weißt ja viel mehr und von da ausgehend jemandem zu helfen. Besser der will das. Nur in den Fällen, wo jemand wirklich sagt, bitte, auch wenn ich es nicht sehe, zeige mir, was ich zu verändern habe. Also wenn vorher sowas wie so ein spiritueller Vertrag, der von beiden Seiten ernst genommen wird, nicht so der dahergesagt wird in jungen Tagen, dann kann man auch so kommen. Das ist meine Meinung. Meistens ist es so, dass ein Mensch, der Fehler macht, innerlich merkt, dass er Fehler macht. Er weiß das genau. Er wird wohl noch seine Ratio benutzen, um ein Vernebelungsmanöver zu machen. Aber innerlich weiß Menschen. Auch Devotis wissen es meistens innerlich, wenn sie Fehler machen. Das macht es halt, macht Devotis halt sehr, zu sehr schweren Kandidaten manchmal, wenn die auf einem Punkt beharren, weil sie eigentlich wissen, was richtig ist, aber es eben nicht sehen wollen zu der Phase ihres Lebens, sondern dann wird es unglaublich schwierig. Die Hare Krishnas sind die Leute, die am schwersten zu belehren sind, habe ich festgestellt. Die wissen das, aber die wollen das nicht. Und ist es sehr, sehr schwierig, was zu tun. Deswegen, spirituelles Wissen ist so etwas, das verpflichtet zum richtigen Handeln. Wenn man es dann nicht macht, dann geht man ganz schön. Ja, ja. Die Frage ist, was soll man mit Leuten machen, die so total materiell in einer komplizierten Situation stehen? Kann man die zu einem spirituellen Seminar so einladen, dass man im Herzen möchten sie? Ich habe gerade ein interessantes Seminar besucht, das Ayurveda-Seminar von Lila Dara Gupta, der uns so ein bisschen gezeigt hat, wie der Geist eigentlich immer sehr kompliziert ist. Aber eigentlich der Geist gar nicht, wie hattest du das so schön gesagt, nichts, du hattest ein schönes Wort gesagt, kein Bestand hat, so? Keine Beständigkeit hat und auch gar kein, in dem Sinne gar kein reales Wesen, der flitscht da einfach nur so rum und ist immer kompliziert. Also der aus der ayurvedischen Sicht liegt das daran, dass der Geist einfach genährt wird. Also jetzt bitte nicht gleich. Also ich werde jetzt etwas auf der Härtestufe 3 hören. Es gibt bis 5. Aus der ayurvedischen Sicht ist es so, dass wenn ein Mensch, also ich sage es einfach mal, nicht auf Klo geht, zu Deutsch gesagt, den tun dieser Unrat, der in seinem Gedärm noch ist, durch die Nadis und durch diese Kanäle ins Gehirn gehen und er hat den Mief im Gehirn. Deswegen, zur alten Zeit war es so, dass man einfach die große Toilette am Morgen machen sollte, insbesondere bevor man zu einer spirituellen Konsultation ging, damit der Mief nicht da so rummiefte. Hare Krishna. Habe ich das richtig wiedergegeben, Krishnikada? Krishnikada hat mich autorisiert. Da gibt es so viel, ich will damit nur sagen, es gibt so viele Faktoren, über die sich ein normaler Mensch nicht bewusst ist, die den Gedanken, die Qualität seiner Gedanken beeinflussen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man einen Menschen oftmals aus dem Bereich herausnimmt und ihm eine neue Erfahrung verschafft. Als ich noch so der Straßenprediger war, habe ich die Leute immer eingeladen in unseren Toyota Minibus und dann sind wir auf irgendein spirituelles Projekt gefahren, direkt aus Frankfurt raus und dann sind die total in einer anderen Atmosphäre. Ich weiß, wir waren dann erst im Luganersee am Baden und haben die ganzen vornehmen Badegäste durch unser Temperament total erschüttert in ihrem tiefsten Wesenskern, wenn wir da von dem Boden heruntertauchten und so. Und dann sind wir zu der Goloka-Farm gefahren. Da gab es in Tessin so eine Goloka-Farm. Und haben uns dort aufgehalten für ein paar Tage und danach war alles klar. Weil die Umgebung verändert war. So sehr oft ist es so, dass man die Umgebung verändern muss. Auch in unserem Leben sollten wir manchmal eine spirituelle inspirierende Umgebung aufnehmen. Wie zum Beispiel also ich hoffe, dass das Seminar sich entfaltet und dazu wird, dass ihr spirituell genährt werdet. Das ist sehr wichtig. Denn dann kommt man auf andere Gedanken. Wir müssen durch das Hören, Bhakti wird eben auch mit den aktiven Sinnen ausgeübt, durch das Hören, durch das Riechen, durch das die ganze Umgebung, das Prasadieren, das schöne Prasadam und so werden wir dann spirituell ermächtigt werden. Weil wir spirituelle Eindrücke in uns aufnehmen. Wisst ihr, dass der Unterschied zwischen spirituellem Dasein und materiellem Dasein unter anderem auch definiert wird als das Aufnehmen von materiellen Eindrücken, dann führt man ein materielles Dasein, oder im Gegensatz dazu, das Aufnehmen von spirituellen Sinneseindrücken. Der spirituelle Körper wird genährt durch spirituelle Eindrücke, vorausgesetzt, es ist Vertrauen da. Wenn das Vertrauen gebrochen wird, dann kann die spirituellen Eindrücke nicht am Geist vorbeikommen, werden die ausgefiltert und abgeblockt vom mentalen Geist. Aber wenn das Vertrauen etabliert ist, kommen die spirituellen Eindrücke werden aufgesogen von der spirituellen Seele und nähern ihren spirituellen Dasein. Und da kann man unglaublich schnell Fortschritte machen. Ich würde sagen, dass wir hier eine kleine Pause, bitte Sie jetzt nicht gleich aufstellen. Das Seminar geht eigentlich heute Morgen bis 1 Uhr. Dann essen wir Prasadam um 2 Uhr. Wir haben aber einen besonderen Gast hier. Also wir haben nur besondere Gäste da. Ich sage immer dazu den Yoga Mike. Ich habe wirklich den großen Wunsch, euch ein Seminar anzubieten, wo ihr ein bisschen transformiert werden könnt. Und ich bin inzwischen davon überzeugt, dass für einen gewöhnlichen, also sagen wir mal, dass für die meisten von uns es gut ist, wenn man gute wissenserwerbende Kanäle hat. Und durch Yoga kann man so ein bisschen die Nadis durchputzen, sodass wir gut spirituelle Eindrücke wahrnehmen können. Deswegen würde ich sagen, weil es am Nachmittag schwer ist, Yoga zu machen, denn die Devotees haben dann prasadiert. Wie lange muss man verdaut haben? Ach, nur 2 Stunden. Mindestens. Und bei dem Hare Krishna Tempel wahrscheinlich 4 bis 5 Stunden, weil es so lecker und viel gibt. Ich würde sagen, dass wir vielleicht 5 Minuten haben, um uns so ein bisschen, dass ihr für euch sorgt. Wir haben die Toiletten, sind glaube ich bekannt, wo die sind. Und dann werden wir uns alle in der Mittagssonne treffen. Es ist nicht in der normalen Sonne da. Es ist ist sehr angenehm, ist nicht zu Mittagssonne, wenn man das hört, dann denkt man an Energieschwund. Und dann werden wir ein bisschen Yoga machen. Bitte kommt und nimmt diese Möglichkeit wahr. Da muss man sonst teures Eintrittsgeld für bezahlen, für solche qualifizierten Yogastunden. Und es ist wichtig für die gesamte Erfahrung, dass wir ein bisschen belebt werden und so weiter. Denn wir haben nachher wirklich viele Eigenschaften von Krishna, die wir hören wollen. Und dann ist es gut, das zu... Nein. Mike schüttelt den Kopf. Nein, es geht so. Wie bitte? Im Stehen. Ja. Schön. Dann sehen wir uns in 5 Minuten bitte unten, direkt wo der blaue Wagen da ist. Also da drum und machen dann ein bisschen Yoga. Hare Krishna!